Ganz herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auf der 36. Folge vom Podcast «Det a Det». Schön, seid ihr dabei. Auf dieser 36. Folge war eine Neurowissenschaftlerin zu Gast gewesen. Sie forscht in Oxford. An dieser Stelle möchte ich auch gar nicht mehr länger werden und wünsche euch viel Vergnügen mit der 36. Folge vom Podcast «Det a Det». Los geht's mit Anina Schmidt.
Ja, sonst geht vielleicht zum Einstieg für die, die nicht kennen, so wie ich, bevor ich auf dich gestossen bin. Wie kommt man als Schweizerin nach Oxford oder ja, doch?
Ja, das ist eine gute Frage und ich würde sagen, vielleicht war gewisse Sachen ein bisschen Zufall gewesen. Aber grundsätzlich war es so gewesen, dass für mich in der Schweiz einfach nicht die Möglichkeiten gehabt hat. Ich habe eine Grundausbildung als Physiotherapeutin dort mal gemacht, habe sehr schnell Interesse gefunden an mich weiterzubilden, besser zu verstehen, Wissenschaft auch. Und dazu mal ist Physiotherapie ist noch nicht mal an der Fachhochschule gewesen, sondern
ja, es war ein Diplomkurs. Ja, Ausbildung gewesen, oder?
Ja, genau, es war eine Ausbildung gewesen. Und ich habe eigentlich mich sehr schnell entschieden, ich würde gerne akademische Weiterbildung machen, ein Masterstudium. Und das hat es gar nicht gegeben in der Schweiz. Also hat es gar keine andere Möglichkeit gegeben für mich, als ins Ausland zu gehen. Und das habe ich dann gemacht. Und dann hat es eigentlich so ein bisschen seinen Lauf genommen. Je mehr sie gemacht haben und je mehr sie gelesen haben und je mehr sie mit Wissenschaftlern diskutiert haben, je mehr hat es mich gepackt. Und so hat mich irgendwann der Weg nach Oxford gebracht. Und jetzt bin ich seit 8 Jahren da und ist immer noch spannend.
Wie muss man sich das vorstellen? Hast du irgendwie eines Tages gefunden, also irgendwie zum Beispiel jemand das Knie weh da, wo bei dir in Therapie ist, und hast dich gefragt, gibt es dann noch irgendwie andere Weg, das zu lösen und bist so auf die Neuroschiene gekommen? Oder?
Ja, genau. Du hast eigentlich ganz recht. Es war nicht einfach das Knie gewesen, sondern es waren vor allem Schmerzpatienten. Mhm. Ich habe dort mal in der Schweiz in einem Spital gearbeitet, wo wir ein Schmerzprogramm hatten. Das sind sehr komplexe Patientenpräsentationen gewesen, schwierig zum etwas helfen, schwierig auch, das sie besser zu bringen. Und ich habe einfach gefunden, ich verstehe vielleicht zu wenig. Wenn ich vielleicht ein bisschen mehr verstehen würde, dann könnte ich vielleicht den Patienten ein bisschen besser helfen. So ist das wahrscheinlich gekommen. Dass ich mehr wissen darüber, mehr verstehen darüber. Und jetzt im Nachhinein, wenn ich so zurückschaue, ist es vielleicht fast so, je mehr ich darüber verstehe, desto mehr ist es, glaube ich, komplizierter geworden und desto mehr ist es wahrscheinlich eine Herausforderung, die Patienten zu behandeln.
Also eigentlich das Gegenteil von dem, was du erwartet hast.
Fast ein bisschen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe immer klinisch gearbeitet, aber ich bin für sicher 6 Jahre habe ich nicht mehr im Schmerzprogramm gearbeitet, weil ich es einfach sehr schwierig gefunden habe, dass überhaupt mit diesen Patienten auch umzugehen können. Wahrscheinlich auch mehr mit meinem halben Wissen sozusagen umzugehen vielleicht. Oder dieser Unsicherheit vielleicht, nicht alles zu wissen. Seit jetzt kurzer Zeit arbeite ich wieder in einem Schmerzprogramm und finde es eigentlich extremst spannend mit diesen Patienten. Und merke, dass ich viel mehr auch so ein bisschen die Ruhe habe oder auch ein bisschen Gelassenheit vielleicht, einfach zu wissen, was ich weiss und zu wissen, was wir nicht wissen. Und das, was wir nicht wissen, dass es auch ganz wichtig ist, dass Patienten verstehen, dass Medizin nicht perfekt ist und dass man noch ganz, ganz viel nicht versteht und dass das manchmal auch ganz viel kann Ruhe reinbringen in so einen ganzen Sturm von Schmerzproblematiken. Ja. Ja, also von dem her, ja, ist es sicher der erste Schritt, ist gewesen, dass ich eigentlich das Gefühl hatte, ich verstehe zu wenig, um die Patienten zu behandeln.
Ja, das ist sicher auch da ein Bereich, wo man noch sehr viel nicht weiss, in dem Bereich, wo du forschst.
Ja, genau. Schmerz ist natürlich ein riesiger Bereich und hat sehr viel Entwicklung gegeben. Vielleicht hast du gehört, das hat in der Schmerzforschung auch das Jahr sind, Nobelpreisträger sind, kommen von der Schmerzforschung her. Und ich glaube, das hat sehr viel, ich würde sagen, über die letzten 10 Jahre, 15 Jahre, hat sich sehr viel getan. Aber es zeigt sich eben auch auf, wie wenig das wir eigentlich wissen und wie vereinfacht die Modelle wir eigentlich haben in den Schmerztherapien auch. Und deshalb, dass noch ganz, ganz viel nötig ist bezüglich Wissenschaft, um das Thema können besser anzugehen.
Ja, ist aber teilweise sicher auch schwierig. Also, es hängt ja zu einem grossen Teil wahrscheinlich auch mit Psychologie zusammen. wenn man so, also eben, wenn man einem Patienten erklärt, als Physiotherapeut, als Physiotherapeutin, vielleicht könnte es ein psychologisches Problem sein, ein neurologisches Problem, ist sicher extrem schwierig zu erklären, vor allem, weil man einen grossen Teil einfach gar nicht weiss.
Ja, genau. Also in der Schmerzbehandlung reden wir eigentlich von dem ganzen biopsychosozialen Approach. Also das heisst, es gibt biologische Sachen, die passieren. Es gibt aber eben, wie du sagst, auch psychologische Sachen, die passieren gleichzeitig. Und auch das soziale Umfeld, das sich verändert, wo man Einfluss haben auf das. Und je mehr, dass wir wissen, von der Forschung her, je mehr sind die verschiedenen Modelle auch eben vernetzt miteinander und eins beeinflusst das andere und umgekehrt. Und so ist halt das menschliche Wesen recht komplex und Patienten sind nicht anders, oder? Und wenn jemand chronischen Schmerz hat oder Schmerz hat, dann verändert sich einfach ganz viele Sachen in seinem Leben. Nicht nur das Biologische, sondern eben auch das Psychologische oder das Soziale.
Und wie man mit Sachen umgeht, einfach eigentlich praktisch jeden Aspekt im Leben wahrscheinlich.
Ja, genau. Absolut, ja. Absolut. Und in der chronischen Schmerzbehandlung versucht man das natürlich so zusammenzubringen. Und das Problem ist, dass man vielleicht momentan gewisse Zugänge hat auf psychologischer Ebene, aber auf biologischer Ebene hat man einfach wahnsinnig wenig. Oder? Wir haben eigentlich sehr gute Medikamente für akute Schmerzen. Oder? Wir haben perfekte Medikamente, wenn jemand einen Zahn rausnehmen will, oder beim Zahnarzt, eine gute lokale Ästhetik hat, perfekt, dass alles taub macht. Aber die Medikamente, die wir brauchen, für chronische Schmerzen zu behandeln, sind viel, viel weniger effektiv. Und da gibt es noch ganz, ganz viel zu tun.
Und auch nicht immer ohne Nebenwirkungen. Und
ja, absolut. Ja. Absolut. Und das ist dann immer so ein bisschen eine Gratwanderung, oder? Was können Patienten nehmen, ohne dass sonst ganz viele andere Sachen in ihrem Leben beeinflusst? Wie wenn sie zum Beispiel immer ein bisschen schläfrig sind, zum Beispiel, oder ist das auch nicht das, was man will, für die Dauer? Ja.
Du bist ja nicht auf direktem Weg nach Oxford, du bist über Australien, hast du einen Umweg gemacht.
Ja, genau.
Was hat dich dort hergezogen?
Ja, in Australien war es eigentlich ursprünglich, weil in Australien die Physiotherapie extrem weit war. Ist eigentlich führend zu dieser Zeit. Wie gesagt, in der Schweiz damals hat es noch gar keine Masterausbildung gegeben. Physiotherapie war nicht auf universitärer Stufe. Und in Australien war das schon immer so. In Australien zum Beispiel.
Um es zeitlich ein bisschen einzuordnen, vor wie vielen Jahren war das für die, die zuhören?
Ja, genau. Also ich bin im 2005 das erste Mal nach Australien für einen Masterstudiengang und dann 2008 nochmal für meinen PhD auch dort zu machen. Genau. Also das ist eigentlich gar noch nicht so lange her, wo die Physiotherapie in der Schweiz einfach wirklich, würde ich sagen, von der Wissenschaft eher noch so ein bisschen Trend war. Oder? Ja. Und das kommt jetzt so in der Schweiz mit dem Gang in die Fachhochschulen vor einigen Jahren, dass mehr integriert wird. Aber ich glaube, im Vergleich international ist in der Schweiz immer noch sehr viel nötig auf dieser Stufe. Es ist, die medizinische Forschung ist sehr stark von Medizin geprägt. Es gibt nicht wahnsinnig viel Physiotherapieforschung in der Schweiz und das ist eigentlich schade, weil ich glaube, in der Physiotherapie hat man sehr viele Ansätze, die sehr wichtig wären, anzuschauen und besser zu erforschen. Und dadurch natürlich dann auch hoffentlich in Zukunft Behandlungen von Patienten zu verbessern.
Jetzt mittlerweile bist du ja wirklich 100%, so wie ich es verstehe, am Forschen. Was gefällt dir so speziell an Forschung? Oder vorher ist ja mehr, also Physiotherapie ist ja sehr praktisch, wenn man es praktiziert und nicht auch in Forschung ist zum Beispiel. Was gefällt dir am Forschen so sehr?
Ich glaube, in der Forschung ist es so, ist der Reiz, dass ich eigentlich eine Frage habe und häufig kommen die Fragen, die ich habe, aus der Klinik, weil ich habe doch immer noch einen kleinen Fuss in der Klinik, arbeite etwa einen Tag pro Woche in der Klinik immer noch. Und wir sehen Fragen oder andere Kliniker tragen Fragen an mich an und dann probiere ich die zu beantworten. Das ist eigentlich der Reiz, finde ich. Dass man sozusagen kann, neues Wissen generieren. Das finde ich extrem spannend. es gibt nicht sehr viele Leute, die den Luxus haben, können neues Wissen generieren. Oder? Das ist, in der Forschung ist es sehr viele Leute, die können, you know, ganze Woche lang Fragen überlegen, lesen, nachher wirklich auch die Fragen beantworten. Natürlich ist das ein sehr langsamer Prozess und teilweise auch ein schmerzhafter Prozess, weil natürlich auch, man ist so ein bisschen wie seine eigene Firma, oder? Man muss Geld reinholen, muss können das Team weiter kann schaffen, etc. Aber wenn man natürlich nachher die Daten sieht und kann die Frage, die man vielleicht vor 2 Jahren gestellt hat, nach ein paar Jahren kann beantworten, ist das einfach extrem befriedigend, einen Schritt weiter in die richtige Richtung zu machen. Wenn die Forschung natürlich langsam geht, aber doch so das Gefühl haben, man trägt einen kleinen Schritt dazu bei, dass man ein bisschen vorwärts kommt.
Also du bist quasi in deinem eigenen Forschungsteam Zoxford angestellt oder dort in einem Departement angestellt oder dort zugeordnet?
Ja, genau. Also ich bin das heisst Nuffield Department for Clinical Neurosciences, das ist ein Neurowissenschaftsdepartement. Und ich habe dort mein eigenes Team, es ist ein interdisziplinäres Team, also wir haben Biomediziner, wir haben aber auch Physiotherapeuten, wir haben einen plastischen Chirurg, der mit mir arbeitet, Physiker.
Das ist ja eigentlich wieder ganz etwas anderes.
Ja, genau. Ganz ein interdisziplinäres Team, aber natürlich alle mit dem gleichen Interesse. Und das sind Nervenschmerzen, vor allem besser zu verstehen. Und ja, also momentan ist natürlich, je länger das eine Forschungskarriere geht, desto weniger ist man glamourös im Labor, sondern es geht darum, eben Geld reinzuholen, schauen, dass alle Projekte gut laufen. Also eigentlich ist man eher so ein bisschen, wird man ein bisschen, das darf ich fast nicht sagen, als Physiotherapeut, ein bisschen ein Bürogummi oder als Forscher irgendwann.
Immer mehr Verwaltung, ja.
Ja, genau. Und nachher einfach so gute Möglichkeiten wie möglich schaffen für die Mitarbeiter, wo dann eben die Fragen beantworten und wieder neue Fragen generieren, etc. Wir haben wirklich ein extrem gutes Team zusammen, wo wirklich spannende, verschiedene Denkweisen hat und verschiedene Aspekte anschaut.
Ja, so soll es eigentlich global sein. Wie gehst du mit dem, oder wie geht dein Team mit dem Druck um, Resultate müssen zu erzielen, neue Sachen herauszufinden, oder auch zum Beispiel, was ich mir schwer vorstelle, ist, man möchte ja eben, wie du hast gesagt, vor 2 Jahren stellt man seine Forschungsfrage und möchte auch dazu neue Sachen herausfinden. Und es geht nicht so schnell vorwärts, wie man es gerne hat. Wie geht man mit solchen Sachen um? Was ja sicher auch im Prozess des Forschen ziemlich zentral ist. Ja.
Absolut. Und du hast schon absolut recht. Die Forschung ist natürlich extrem langsam, viel langsamer, als wir das erhoffen. In der Zeit von Covid natürlich hat sich das ein bisschen geändert, weil da war sehr viel Druck da gewesen, aber auch sehr viel Geld und sehr viel, wie sagt man dem, ja, sehr viel Geld und sehr viel Priorität. Also als Beispiel, da in Oxford zum Beispiel, unsere Studien sind eingestellt worden, weil man natürlich nicht hätte Patienten sehen können in dieser Zeit. Und ich bin auf die Impfstudien abgezogen worden und habe bei der Impfstudie mitgeholfen, da in Oxford in dieser Zeit für ein paar Monate. Und dann hat man eigentlich gesehen, wie viel das möglich ist in der Forschung, wenn Geld rum ist und wenn Prioritäten da sind. Ja. Das ist eigentlich sehr schön gewesen, zu sehen, dass das eigentlich möglich ist. Aber normalerweise geht Forschung natürlich sehr langsam. Und ich würde sagen, es gibt verschiedene Phasen von Forschung, die extrem spannend sind. Und das ist, wenn man eine neue Frage macht, Design macht von der Studie. Und nachher natürlich, wenn man Daten hat und Daten analysiert, das ist extrem spannend. Und zwischen ihnen geht es manchmal einfach nur darum, die Daten zu sammeln. Und das ist manchmal sehr repetitiv und immer wieder das Gleiche und ja, nicht irgendetwas anderes und ja, nicht zu viel denken, sondern einfach immer gleich machen. Und das kann manchmal so ein langer Prozess sein. Was wir natürlich darum machen im Team, ist, dass wir immer Studien in verschiedenen Phasen haben. Also wir haben Studien, die wir gerade aufgleisen, wir haben Studien, die am Laufen sind und wir haben Studien, die am Analysieren sind, das, so dass immer ein bisschen ein Turnover da ist, auch von den Phasen her. Und ein anderer Punkt, den du angesprochen hast, ist auch ein wichtiger, ist der Druck, oder, als Forscher, vor allem da in Oxford, das ist in der Schweiz teilweise noch ein bisschen anders, aber da in Oxford gibt's nicht Fixstellen. Also, das heisst, ich habe nicht eine Fixstelle da und habe einfach, bis ich pensioniert bin, einen schönen Lehrstuhl in Oxford.
Dann musst du quasi dauernd wieder bewähren.
Genau. Also, ich muss eigentlich alle paar Jahre, muss ich wieder, also, alle 5 oder 4, 5 Jahre, je nachdem, wie lange meine Gelder gehen, muss ich wieder erfolgreich Gelder reinbringen, sodass ich mich und mein Team, kann weiter anstellen in dem Sinn. Und das ist natürlich finanziell, darum sage ich, es ist so wie vielleicht ein kleiner CEO von einer Firma auf kleinem Niveau, wo man halt muss planen und wo man muss, aber wo man auch muss erfolgreich sein und liefern. Und natürlich ist es in der Forschung so, dass wenn man besser liefert, hat man mehr Chancen, für wieder Gelder rüberzukommen. Das ist manchmal so ein bisschen das Paradox in der Forschung auch. Weil manchmal in der Forschung muss man ja auch Sachen wagen, oder? Und vor allem, wenn man neu oder jung Forscher ist, ist das manchmal noch recht ein Risiko, wenn man eigentlich gerne wieder etwas wagen und etwas vielleicht, wo ein bisschen verrückt scheint, anzuschauen. Und aber das Risiko hat, dass das sehr wahrscheinlich nicht würde gehen, dann macht man das manchmal nicht. Und das ist so ein bisschen das Paradoxe in der Forschung, dass man vielleicht manchmal ein bisschen die bequemeren Fragen zuerst beantwortet, weil es eine relativ sichere Position braucht, um sich an die ganz komplexen Sachen anzuwagen. Ich glaube, da wäre es wichtig, dass in der Zukunft in der Forschung könnten andere Modelle auch angeschaut werden, als eben zum Beispiel, man hat immer 4 Jahre Zeit, oder? Weil die ganz komplexen Fragen, die löst man nicht in 4 Jahren, oder? Respektive, die löst man so, wie das bei Covid passiert ist, vielleicht mit der Impfsache, oder? Die löst man, wenn man ein riesiges Team hat, von Hunderten von Forschern, mit genug Geld da. Und dann kann man wirklich sehr schnell sehr eine grosse Frage lösen. Aber wenn man nur immer ein bisschen Geld hat, für ein bisschen, dann ist es schwierig, ganz komplexe Fragen zu lösen. Ich glaube, das kommt mehr und mehr. Also da in England vor allem gibt's immer mehr so Multicenter, Konsortia, wo wir jetzt auch gerade wieder etwas am Laufen haben, wo mehrere Gruppen ähnliche Fragen oder zusammen Fragen anschauen und sehr eng zusammenarbeiten für mehrere Jahre. Und ich glaube, das ist wirklich dort, wo eher die grösseren Fragen beantwortet werden in Zukunft.
Ich finde es sehr spannend, was du sagst, mit, ja, es ist ja teilweise eben, wenn man das Ziel hat, dann nicht nur eine Forschungsfrage, sondern mehrere aufgesplittet. Und hast du das Gefühl, Du sprichst so wie ein bisschen die Priorisierung von Forschungsfragen an, ob man sich zuerst an die schwierigen getraut oder an die einfacheren. Hast du das Gefühl, trennt sich auch ein bisschen die Spreu vom Weizen unter den Forschenden selber?
Ja, Forschung ist ein interessantes Feld. Ich denke schon, es ist eine sehr, sehr starke Pyramide. Das heisst, es machen sehr viel Forschung auf dem Level Master, Dissertationen, PhD. Und dann wird es enger und enger, Postdocs. Aber zum wirklich können, richtig Principal Investigator gehen, also deine eigene Gruppe aufbauen und nachher eben irgendwann einen Lehrstuhl, wenn das in der Schweiz wäre, oder eben dein Labor aufzubauen, an anderen Universitäten, ist es schon so, dass sehr viel muss passen. Klar muss es passen, dass du ein Experte bist in dem Gebiet, dass vielleicht das Gebiet, wo du forschst, interessant ist und auch Gelder vorhanden sind in dem Gebiet. Es braucht vielleicht auch ein bisschen Glück, dass gewisse Forschungsarbeiten, die du machst, allenfalls sehr spannende Resultate liefern, wo sehr spannende Nachfolgestudien kommen, die nachher attraktiv sind für so Funding Bodies wie zum Beispiel der Schweizerische Nationalfonds. Ich glaube, es muss einfach sehr viel zusammenpassen. Man braucht auch ein sehr gutes Netzwerk, national, aber auch international, für Zusammenarbeit etc. Ja, manchmal denke ich zurück und ich meine, ich bin nur lange nicht. Ich würde sagen, ich bin immer noch am Anfang von meiner Karriere. Nicht, dass ich jung bin mehr, aber im Vergleich zu anderen Forschern, die Jahrzehnte an etwas arbeiten, bin ich immer noch sehr früh dran. Und trotzdem würde ich sagen, manchmal ist einfach wirklich auch ein bisschen, vielleicht doch auch ein bisschen Glück dabei, oder? Dass man vielleicht am richtigen Ort die richtige Frage gestellt hat und vielleicht auch nicht einfach aufgegeben hat, wenn es mal ein bisschen schwierig geworden ist. Ich glaube, das ist ein ganz ein wichtiger Punkt bei Forschung, dass man dich durchbeissen kann.
Ja, sicherlich zwei Sachen, die ich noch zum Punkt, den wir jetzt besprochen haben, noch mitnehmen, eben zum einen, den durchhalten will. Also klar ist mir das irgendwie bewusst, aber ich finde, deine Ausführungen verdeutlichen es schon nochmal, wie extrem es eben ist, wie man über Jahrzehnte hinweg gehen kann. Man setzt sich vielleicht mit 20 oder 30 so also wie eine Vision, was man gerne würde lösen würde. Zum Beispiel, man startet als Therapeut, als Physiotherapeutin und hat das Ziel, irgendwelche Schmerzen können zu erklären, können irgendwie zu begreifen, können zu fassen. Und hat das Ziel und sieht sich irgendwo in 20 Jahren oder in 30 Jahren oder am liebsten möglichst klein, so wie es beim Impfstoff und möchte das Problem lösen. Und dann ist es trotzdem, es geht so lange, bis wir irgendwie, vielleicht erreicht man sind, wenn vielleicht nicht, und braucht dann ganz durchhalten will. Das finde ich schon sehr eindrücklich. Ja, man tut sich wie dem irgendwie committen, um das mal so zu sagen, dem Ziel, dem, ja, und alles dafür zu machen, dass man das irgendwie erreicht. Und das andere, was ich auch sehr spannend finde, ist, was du eben ausführst, die ganze finanziellen Aspekte, weil, ja klar, man muss ja für etwas im Leben und es muss irgendjemand finanzieren und das finde ich schon sehr spannend, jetzt da bei der Corona-Impfung, der Corona-Impfstoff, der Forschung in diesem Bereich, das ist ja zum grossen Teil, also, oder jetzt gehört, das ist ein Bereich, wo sehr viel Geld vorhanden ist, eben in der Biotech, alle die Sachen in diesem Bereich. Ist man da teilweise vielleicht auch ein bisschen, ja, denkt sich, es wäre schön, wenn es zum Beispiel in der Forschung, in der Neuroforschung, auch so viel Geld zur Verfügung hat, wie zum Beispiel in diesen Bereichen. Ich weiß nicht, warum die, ja, mal die einen oder anderen Gründe kann man sich schon überlegen, aber ich weiß nicht, warum es diese Bereiche so lukrativ sind. Das ist natürlich schon, ja, wenn man dann eine Firma dahinter hat, wo ihm das Geld zur Verfügung steht oder erstellt oder irgendeine Persönlichkeit könnte ja in der Firma sein. Ist halt ja, schon genau, ein anderer Ausgangspunkt.
Genau. Du sprichst eigentlich so ein bisschen den Idealismus an von Forschern und ich glaube, es braucht sehr viel Idealismus als Forscherin.
Ja, wirklich.
Auf vielen Ebenen, oder? Auf vielen Ebenen. Und trotzdem, also zum Beispiel persönlich, oder? Wie viel Zeit man investiert, wie es finanzielle Entschädigungen gibt. Ich meine, wenn ich eine Karriere gemacht hätte, eine klinische Karriere, wäre mein Lohn anders als, als Forscherin. All diese Sachen. Und trotzdem würde ich sagen, ist es ein Luxusjob. Im Sinn von, ich bin mein eigener Chef. Ich kann entscheiden, was ich will nachverfolgen. Wir können jeden Tag lerne ich irgendetwas dazu. Und das habe ich nicht in allen meinen vorherigen Jobs gehabt. Und jeden Tag habe ich eigentlich das Gefühl, wow, ich gehe extrem gerne arbeiten. Und das ist eigentlich ein Luxus, oder, wenn man das hat. Und dann ist Idealismus eigentlich relativ einfach, wenn das stimmt. Aber natürlich hast du recht, ich wünschte mir, da wäre mehr Geld vorhanden für die Schmerzforschung. Ich glaube, man könnte viel mehr erreichen. Und ich finde das immer wieder spannend, warum das nicht der Fall ist, weil Schmerz ist schlussendlich, wenn man so Global Burden of Disease anschaut, also so im gesamten globalen System, was macht am meisten Probleme medizinisch, dann ist das Schmerz, oder? Mm. Und trotzdem ist natürlich über lange Zeit sehr viel Geld vor allem in Krebsforschung hineingegangen oder sehr viel jetzt natürlich in Alzheimer, also so Dementia-Forschung etc. Und Schmerz ist immer sehr unterrepräsentiert gewesen. Das ist wirklich so. Es ist vielleicht nicht so ein sexy Thema gewesen. Es kommt immer mehr jetzt. Und ich glaube, es kommt auch wirklich mehr, dass auch von den ganzen, wie sagt man denn auf Deutsch, Funding-Bodies, ich weiß gar nicht, wie man das auf Deutsch sagt, die ganzen Geldgeber in der Wissenschaft, die werden auch viel mehr darauf aufmerksam, wie Schmerz eigentlich ein sehr wichtiges Thema ist, weil das einfach auch für die Gesellschaft einen extremen Einfluss hat, oder? Wie das Gesundheitssystem gebraucht wird, wie stark beansprucht, dass die Leute nicht mehr arbeiten können, das heisst, die ganze Ökonomie auch beeinflusst, etc. Also es ist gerade weit über das Problem vom einzelnen Patienten eigentlich raus.
Ja, der Grund, warum ich mir das jetzt so spontan überlege, ist, wenn man die Lösung, es gibt eben bei neuronale Schmerzforschung, wenn man dem so sagen kann, ich weiß nicht, ob man dem so sagen kann, vielleicht, ist ja die Lösung dafür eben vielleicht irgendwie eine Therapie mit einem Psychologen. Da wiederum kann man im Gegensatz eben zu anderen Bereichen dann nicht ein Medikament verschreiben, das eventuell relativ teuer ist. Ich weiß nicht, ob das vielleicht auch ein Grund ist, dass es so
ist. Genau, also das Medikament, unterdessen denkt man, dass man nicht so einen Blockbuster-Drug findet oder für chronische Schmerzen. Mhm. Sonst hätte man das wahrscheinlich gefunden. Das heisst, die grossen Pharmakonzerne, die sind natürlich mehr interessiert an diesen Blockbuster-Drugs, wie zum Beispiel für Diabetes etc., Herzproblematiken. Und trotzdem gibt es Pharma-Companies, die immer noch Schmerzforschung machen. Es gibt nicht sehr viele, aber es gibt so einige, die Schmerzforschung machen. Die forschen vor allem an gewissen Ionenkanälen und ob sie können die Ionenkanäle manipulieren. Und es gibt ganz spezifische Ionenkanäle, wenn man zum Beispiel genetische Mutationen hat und viel zu viel oder Ionenkanäle zu viel schafft, dann hat man extrem starke Schmerzen. Oder aber, wenn der Ionenkanal genetisch nicht gut schafft, dann spürt man gar keinen Schmerz. Du hast sicher schon gehört, weißt, von Leuten, die früher in den Zirkus geschafft haben, ganz früher im Mittelalter, und irgendwelche Schwerter durch ihren Körper gesteckt haben etc. und keinen Schmerz empfunden haben. Das sind so genetische Mutationen, die dazu führen, dass Patienten einfach keine Schmerzen empfinden können. Und das führt natürlich dazu, dass die häufig in sehr jungen Jahren sterben, wegen etwas ganz Einfachem eigentlich, wie zum Beispiel eine Blinddarmentzündung, und niemand merkt es, weil sie keine Schmerzen können empfinden. Und das sind so die Medikamente oder die Ionenkanälhemmer oder Modulatoren, wo Pharmafirmen momentan versuchen zu entwickeln, aber bis jetzt noch nicht erfolgreich. Aber es gibt ein paar wenige, die noch dran sind. Aber im Vergleich zu anderen Krankheitsbilder, ist es richtig, dass leider wenig Pharmafirmen noch aktiv Schmerzforschung
machen. Und die Schweiz zum Beispiel, also du bist jetzt nicht in der Schweiz lokalisiert, aber in der Schweiz gäbe es natürlich eine etliche Pharmafirmen.
Eigentlich, ja. Genau.
Ja. Welche sind denn das, die das international oder jetzt in England finanzieren?
Ja, also meine Forschung ist eigentlich vor allem finanziert über Wellcome Trust. Das ist eine grosse, riesige Charity in England, aber auch weltweit tätig. Die sind sehr, sehr aktiv in Forschung unterstützen. Ist ein bisschen wie ein Schweizer Nationalfonds, aber ist nicht vom Government gezahlt. Also ich bin habe ein Fellowship vom Wellcome Trust und einige von meinen Projekten sind gesponsert von denen. Und dann habe ich auch Industriekollaborationen mit Pharmafirmen, aber ich habe auch noch Gelder von zum Beispiel Versus Arthritis. Also das ist zum Beispiel wie, ich weiß gar nicht, in der Schweiz, Rheuma Liga versus in der Schweiz. Ja. Die sind in England sehr aktiv auch in der Schmerzforschung zu unterstützen. Genau, also so, ja, meine Gelder sind eigentlich häufig gekommen von, also Schweizer Nationalfonds hat mich auch 2 Jahre lang unterstützt noch. Sind ja von verschiedenen Government und aber vor allem Charity, grosse Charities, was Schmerzforschung häufig unterstützt.
Ja, spannend. Was sind so jetzt gerade aktuell die Forschungsfragen, die dich am meisten beschäftigen? Also klar in diesem Bereich, aber ganz konkret.
Ja, genau. Also wir momentan sind sehr stark interessiert daran, warum jetzt gewisse Leute, die eine Nervenverletzung haben oder eine Verletzung haben im Nervensystem und die heilt spontan und die Patienten haben zwar vielleicht am Anfang Schmerz, aber nach ein paar Monaten ist das alles wieder gut. Wohingegen andere Leute, die haben die gleiche Verletzung, das gleiche Problematik und haben aber nach einem Jahr immer noch Schmerzen und das hat sich nicht einfach spontan erholt. Wie zum Beispiel, weißt du, was man würde denken, wenn du den Fuß verstauchst, normalerweise nach ein paar Wochen ist das gut. Und bei Nervenverletzungen ist es wirklich so, dass ungefähr 30-50%, je nachdem, was das für eine Nervenverletzung ist, 30-50% der Patienten mit einer Nervenverletzung entwickeln chronische Schmerzen. Und man versteht nicht, warum das ist. Und man versteht auch nicht, wer das ist. Und wenn man das könnte verstehen, wer das ist, dann könnte man allenfalls viel gezielter Therapien ansetzen. Bei den Patienten, die man wüsste, die haben eher eine schlechte Prognose. Könnte man zum Beispiel schauen, könnte man viel früher oder viel aggressiver zum Beispiel Behandlungen ansetzen. Aber weil man das nicht weiss, hat man wie nicht den Ansatz. Und das ist das, was wir versuchen, momentan mit einigen Studien anzuschauen. Was sagt voraus, ob ein Patient über die Dauer chronische Schmerzen entwickelt oder nicht. Also wir schauen die Patienten an, nachdem sie eine neue Nervenverletzung haben in dem Sinn, und wir schauen über die Zeit, wer erholt sich und wer erholt sich nicht und warum erholt sich gewisse Leute nicht. Das sind so vielleicht die grossen Fragen, die man momentan versuchen.
Ja. Und auf welchem Stand ist man da aktuell? Oder was sind so die neuesten Erkenntnisse?
Ja, leider ist es wirklich so, dass sehr viel Studien sind gemacht worden in dem Gebiet, wo man Patienten angeschaut hat, longitudinal, sagen wir zum Beispiel, ganz ein einfaches Beispiel, Patienten mit so einem Hexenschuss und dann strahlt das Bein ab. Also
ja, das typische Nervenschmerz.
Ja. Genau. Und man weiss, etwa 30% von diesen Leuten entwickeln chronische Beinschmerzen nachher. Und man hat angeschaut, ganz viele Sachen, einfache MRI, so Routine-MRI, man hat angeschaut, ob psychologische Faktoren das erklären, man hat angeschaut, ob irgendwie die Stärke von dieser Nervenverletzung das erklärt oder wie fest man Schmerzen hat, etc., etc., etc. Und all diese Studien haben eigentlich überhaupt nichts gezeigt. Nichts hat das können voraussagen, wer entwickelt chronische Schmerzen und wer nicht. Und wir in unserem Labor oder in unserer größere Gruppen versuchen, einen anderen Zugang. Wir versuchen, die Mechanismen anzuschauen. Also können wir die Schmerzmechanismen anschauen. Also hat jemand zum Beispiel eher Involvierung vom zentralen Nervensystem, also Rückenmark oder Hirn, oder ist das Problem wirklich nur peripher? Das heisst, der Nerv selber, der gedrückt ist, zum Beispiel. Also, hat der Mechanismus einen Einfluss, zum Beispiel? Ist das zentrale Nervensystem beteiligt oder nicht? Wir schauen auch mit mit neuartigen MRI-Sequenzen, wo man eben nicht nur die Anatomie anschaut vom Nerv und ob etwas draufdruckt oder wie stark etwas druckt drauf, sondern wir schauen, wie ist die Mikrostruktur vom Nerv und ob die Mikrostruktur, wie sich die verändert im Nervensystem, ob das allenfalls kann erklären, warum gewisse Patienten auch nach langer Zeit immer noch Probleme haben, obwohl man eigentlich im normalen MRI gar nichts mehr findet nach langer Zeit.
Also ob es die Mikrostruktur im Nerv vom Patient XY eine Erklärung dafür liefert, warum er eben zum Beispiel jetzt konkret im Bein immer noch abgestrahlte Schmerzen hat, Hexenschuss zum Beispiel.
Ja, genau. Und ob das eben Sachen sind, die man mit unseren normalen MRI, die man macht, weißt, in der Klinik gar nicht sieht. Weil meistens, wenn man die Patienten anschaut, klinisch nach einem Jahr, die haben zwar immer noch sehr starke Beinschmerzen, man schaut, macht das MRI vom Rücken, man sieht herzlich wenig. Oder? Das sieht eigentlich normal aus.
Ja, das sind irgendwie auch die Fälle, wo man das so gehört, wo aus dem System sind und
ja. Ja, genau. Und dann hat es manchmal geheißen, es ist alles im Kopf oder so.
Ja.
Oder es ist manchmal, ganz früher hat man noch gesagt, das sind, wie heißt das auf Deutsch, die täuschen das nur vor oder genau, so. Das sind ganz schlimme Sachen, oder, wo man gesagt hat, bezüglich so Schmerzpatienten. Und je mehr man versteht, je mehr weiss man, dass sich das Nervensystem funktionell verändert, wenn jemand lange Schmerzen hat. Und dass es eben nicht nur die Struktur ist, sondern eben auch, was im Nerv innen passiert, wo sich verändert. Und das kann man nicht zeigen auf einem normalen MRI-Bild, oder wo man macht, klinisch. Und ich glaube, wir haben ganz vielen Patienten wahrscheinlich auch Unrecht tun. Und ich würde jetzt sagen, in 50 Jahren werden wir mehr verstehen über so Schmerzen und wahrscheinlich werden wir ein bisschen Finger hauen und sagen, wow, was wir dort mal noch gesagt haben den Patienten oder erklärt haben,
ist ja überhaupt so.
Nicht richtig gewesen.
Ja.
Ja, genau.
Ja. Was ist zum Beispiel jetzt etwas, wo die, du hast gesagt, wegen diesen Nervenkanal, aber was ist etwas, wo du gerne in Zukunft noch wie würdest erklären und aktuell noch gar nicht darüber nachdenkst, also irgendwie, was noch komplett unbekannt ist?
Ja, genau. Uff, also so ganz grosse Fragen.
Ja, jetzt mehr in deinem Gebiet, aber wenn du dir überlegt, wie du das erklären kannst, dann hast du eigentlich fast alles gelöst, nicht? Also jetzt die Fragestellung, die du vorher formuliert hast.
Genau, das wird leider nicht in meiner Forschungszeit passieren, wahrscheinlich. Da werden immer wieder Fragen kommen. Meistens ist es ja so, dass wenn du eine Studie fertig hast, hast du nachher 10 mehr Fragen, als du vorher gehabt hast.
Ja, ein bisschen wie vorher generell hast du gesagt, ja.
Genau. Aber ich glaube, es gibt schon sehr grosse Fragen. Grosse Fragen sind wirklich, warum gibt es Patienten, die einfach... was sind die Gründe, warum... Patienten eben Schmerz haben und andere haben nicht Schmerzen mit den gleichen Problematiken. Und da sind grosse Fragen oder Forschungsrichtungen, gehen Richtung Immunsystem, Richtung eben Veränderungen im Zentralnervensystem, genetische Faktoren etc. Also das sind grosse Fragen, wo behandelt werden. Und in der Neurowissenschaft allgemein, jetzt außerhalb vom Schmerz, ist natürlich die riesige Frage, wo ist die Seele von einem Menschen? Das ist eine riesige Frage, die ich gerne beantworten würde. Nicht von uns Schmerzforscher, aber ich glaube, es könnte einen Einfluss haben, falls auf Schmerzforschung.
Das ist eigentlich so, wie philosophisch der Sinn vom Leben ist das so die Endfrage vom Neuroforscher.
Ja, genau. Und das wird nicht in meiner Lebenszeit wahrscheinlich passieren. Aber das sind so die grossen das ist die grosse neurowissenschaftliche Frage, wo viele versuchen, darüber zu forschen. Ja.
Mm. Ja, es ist ja vor allem sowieso generell das Gehirn so ein Riesenbereich, wo man noch so viel nicht davon weiß. Ja, man weiß glaube ich über fast nichts, so wenig wie über das Hirn. Ja,
genau.
Was wären sonst noch so Bereiche, die dich interessieren, mal abgesehen von der Schmerzforschung?
Abgesehen von der Schmerzforschung? Also allgemein Forschung meinst du, oder? Also ich glaube so die ganz, rein von der Forschung her interessiert mich auch noch so die ganze Philosophie von wie machen wir Forschung. Vielleicht hast du das auch schon gehört, oder in der Forschung ist so die Pyramide von der Evidenz, oder? Ja. In der klinischen Forschung ist die höchste Evidenzstufe, ist, wenn man systematische Reviews hat, wo mehrere grosse, randomisiert kontrollierte Studien zusammenfasst. Und es gibt so ein bisschen ein Umdenken jetzt so in der medizinischen Forschung auch, wo das so ein bisschen hinterfragt wird, ist das wirklich die Spitze von dem Berg? Oder wäre es eigentlich der einzige Patient, der Einzelpatient? Und das sind so philosophische Fragen eigentlich, oder? Von der Forschung her. Und das finde ich auch noch etwas, wo wir uns wirklich überlegen müssen. Ist die Art, wie wir Forschung machen, wirklich das, was in der Zukunft das beste Wissen bringt? Oder ist es vielleicht statt, dass wir irgendwie Hunderte und Hunderte von verschiedenen randomisierten, kontrollierten Studien machen, immer nur mit genau diesen Patienten, sind alle genau gleich, aber die sind alle nicht so, wie wir eigentlich in der Praxis sehen. Oder würde es viel mehr Sinn machen, wenn wir einzelne Patienten sehr genau anschauen, aber sehr detailliert und über lange Zeit würden anschauen? Und das ist vielleicht so ein bisschen eine philosophische Frage, wo bewegen wir uns an in der medizinischen Forschung? Und ich glaube, das ist etwas, wo momentan so ein bisschen am Tun ist auch, oder? Dass man so ein bisschen sich fängt an hinterfragen, sind unsere Grundstrukturen, von denen wir Forschung machen, wirklich für die Zukunft das Beste?
Ja, also es wäre halt eben, wie du sagst, ganz andere Strukturen zum Forschen, ein ganz anderes Sampling, ganz andere Vorgehensweise, wie man das Problem anschaut. Also eben, das wäre eigentlich dann wieder mehr ganz, ganz klaren Fokus auf jetzt zum Beispiel den und den Fall, zum Beispiel wieder auf den mit den Schmerzen im Bein oder so.
Ja, genau. Und einfach probieren, den einzelnen Patienten extrem gut zu verstehen. Mhm. Oder auf ganz vielen verschiedenen Ebenen, biologisch, psychologisch, sozialer Ebene etc. Ja, das sind so Fragen, oder? Weil ganz häufig, so wie wir Forschung machen, lesen wir ganz selektiv Patienten aus oder für randomisierte, kontrollierte Studien. Aber die meisten Patienten, die wir sehen in der Praxis, die passen eigentlich gar nicht in das Bild hinein. Mhm. Darum können wir eigentlich dann gar nicht so viel aussagen, oder schlussendlich mit dieser Studie.
Ja.
Und das sind so medizin- oder forschungsphilosophische Fragen, wo momentan recht spannend sind, finde ich. Wie sieht Forschung aus, sagen wir, in 60 Jahren? Oder wie machen wir denn Forschung in 60 Jahren? Ich nehme nicht an, dass das noch gleich ist, wie das, was wir heute machen. Hoffentlich nicht.
Ja. Das ist ein Bereich, der noch so revolutionär sein könnte. Siehst du nicht andere Bereiche in naher Zukunft? Oder vorher hast du mehrfach gesagt, das wird unsere Lebensdauer überschreiten.
In naher Zukunft?
Ja, wo irgendwie also revolutionär könnte sein. Ja,
Schmerzforschung also generell, ja. In der Schmerzforschung würde ich sagen, ist es sicher sehr, sehr starkes Immunsystem, wo ich glaube, wo Zusammenhang hat oder die Interaktion zwischen Immunsystem und Nervensystem und wie das eben Schmerzen kann generieren. Das ist, glaube ich, etwas, wo ich würde sagen, in den nächsten 10, 15 Jahren sehr viel Fortschritt wird machen und wir gewisse Krankheitsbilder ganz anders werden anschauen, als wir noch vor 10 Jahren. Also ein Beispiel ist zum Beispiel Fibromyalgie, ich weiß nicht, ob du das schon gehört hast, das ist ein Krankheitsbild, wo Patienten sehr starke Schmerzen haben im ganzen Körper, muskuläre Schmerzen auch. Und man findet nichts, oder? Bei den meisten Patienten findet man einfach nichts. Man kann MRI machen, man findet nichts, man macht das Blutbild, man findet nichts, man schaut die Muskeln an, man findet nichts. Und dann ist einfach gesagt worden, ja, vielleicht ist es eben nicht. Und vielleicht sind das einfach schwierige Patienten oder so. So ist das vielleicht, hat man das vor 20 Jahren gesagt, oder? Und jetzt gibt's, aber das ist noch sehr neu und das ist wahrscheinlich auch nicht so, dass das jede Fibromyalgie-Präsentation erklärt, aber es gibt unterdessen Hinweise, dass es allenfalls so ist, dass gewisse von diesen Patienten eine Autoimmunerkrankung haben, wo das könnte erklären. Und wenn das wirklich der Fall ist, dann wäre das eigentlich noch spannend, oder? Weil, so wie man die Patienten behandelt hat bis jetzt, ist eben vor allem über psychologische Aspekte, weil man ja biologisch nicht einen Ansatz gehabt hat. Und wenn das aber der Fall ist, dass gewisse von diesen Patienten wirklich einen biologischen Aspekt haben im Sinne von Autoimmunveränderungen, dann müsste man das auch auf einen biologischen Aspekt anders behandeln. Das sind aber sehr neue Sachen, die jetzt kommen und das heisst noch lange nicht, oder bis jetzt also hat das noch gar keinen Effekt auf die Klinik. Also wir behandeln die Patienten immer noch nicht anders. Aber ich würde voraussagen, dass wir in den nächsten 10, 15 Jahren eine Subgruppe von diesen Patienten wahrscheinlich anders und hoffentlich erfolgreicher behandelt, als das, was man jetzt macht.
Mhm.
Das ist etwas, was ich glaube, wo in den nächsten 10, 15 Jahren wird sich verändern.
Mhm. Gut, das ist halt eigentlich jetzt wieder ein sehr spezifisches Gebiet, wenn man das so sagen kann.
Ja, genau. Du willst lieber ein ganzes generelles Gebiet?
Ja, ist noch schwierig, aber ich zum Beispiel frage mich auch oft, warum zum Beispiel sind zum Teil Leute zu gewissen Sachen fähig und andere scheitern an diesem Punkt. Das kann man, glaube ich, auch nur beschränkt erklären. Das ist zum Beispiel eine Frage, die ich sehr spannend finde. Ich weiß natürlich jetzt nicht im Detail, was da die Forschung sagt, aber ja.
Genau, no, müsste ich also auch nicht. Also die ganze Resilienz oder so. Ja, du, es gibt so viele spannende Forschungsfragen, oder? Wenn wir da in Oxford haben wir so ein College-System, das heisst, man trifft sich häufig dann auch zum Nacht oder so in einem College und sitzt dann neben irgendwie Astrophysiker bis zu irgendwelche Soziologie-Professoren oder was auch immer. Und die haben alle so unterschiedliche Forschungsgebiete, oder? Es geht von schwarzen Löchern bis hin zu irgendwelchen, was ist Geschichte von der Hexe im Mittelalter oder irgend so etwas. Und jeder hat irgendeine Faszination für ein ganzes ein Nischenfeld. Und deshalb, wenn du mich wahrscheinlich fragst, dann komme ich mit meinen Nischenfragen von der Schmerzforschung. Aber ja, ich glaube, die generellste Frage, ich komme wahrscheinlich wieder zurück, ist, ich glaube, ich würde es spannend finden, wenn man könnte herausfinden, wo ist die Seele im Körper und was ist die Seele im Körper? Ich glaube, das wäre eine Frage, die wahrscheinlich für ganz viele Fachbereiche könnte ganz viele Antworten geben. Ja. Und trotzdem hat man keine Ahnung, oder? Das Bewusstsein, nur schon das Bewusstsein, wir wissen nicht, wo das Bewusstsein herkommt.
Ja, wenn wir eigentlich davon reden.
Mhm.
Und es ist eigentlich ein sehr trendiger Begriff.
Ja.
Ich habe sonst eine Frage, das ist eine ähnliche Frage, ich kann das sonst mal noch vorlesen. Es ist von einem Zuhörer. Ist es möglich, heutzutage Verhaltensmodelle im Gehirn zu mappen? Das heißt präzise Synapsen und Bereiche, die für ein bestimmtes Verhalten verantwortlich sind. Ob das möglich ist?
Also im Mensch macht man natürlich sehr häufig die ganzen funktionellen MRIs. Also da kann man, was man grob gesagt anschaut, ist eigentlich Veränderungen im Blutfluss im Hirn. Mhm. Und da kann man doch, also wenn man zum Beispiel sagt, irgendetwas stimulieren, also ich komme jetzt wieder zurück zur Schmerzforschung, also wenn man sagt, man macht einen Schmerzstimulus, also zum Beispiel einen scharfen Prick mit irgendetwas, oder man brennt jemanden auf der Haut und dann schaut man, wie das Hirn reagiert. Das kann man sehr schnell sehen, wie gewisse Hirnareale aufleuchten in dem Sinn. Das kann man beim Menschen nicht auf Synapsenebene auflösen. Das ist nicht möglich.
Mhm.
Präklinisch, das heisst Tierversuche oder Zellversuche auch in der Schale, dort kann man das natürlich machen. Man kann Synapsen bilden in einem man kann das auch mit menschlichen Neuronen, kann man Synapsen bilden in einer Schale im Labor und dann kann man elektrisch ableiten, was passiert in dieser Synapse zum Beispiel. Aber das ist natürlich ein Modellsystem in dem Sinn. Also beim Mensch ist das Nächste, wo man wahrscheinlich ankommt, sind so die funktionellen MRIs oder eben auch so Elektroenzephalographien, also elektrische Ableitungen am Hirn, wo man kann anschauen kann, welche Areale vom Hirn aktiv sind, bei was für einer Aufgabe. Sei das eben Schmerz, sei das Konzentration, etwas lesen oder sich etwas vorstellen oder irgendetwas, auch etwas hören, kann man schauen, wo welches Areal im Hirn ist aktiv.
Mhm. Weißt du zum Beispiel, wie die Forschung von Genexpressionen in den Hirnzellen aktuell steht. Und was da noch möglich wäre, also irgendwie zum Beispiel eben, dass man gewisse Krankheiten vielleicht könnte behandeln könnte, dass man die verändert. Ich weiß, das ist ja heute, glaube ich, nicht mal legal.
Ja. Also nicht bei Menschen. Ja.
Ja.
Also ich bin überzeugt, dass die Genforschung mehr und mehr kommt. Also es ist ja auch schon gekommen, du hast vielleicht schon gehört von gewissen Augenerkrankungen, wo sie können mit Genmanipulation verändern.
Mhm.
Und natürlich gibt es auch Methoden, das macht man natürlich noch nicht, aber man könnte im Prinzip jetzt schon Embryonen verändern, zum Beispiel wenn jetzt zum Beispiel jemand eine genetische Erkrankung hat, sie möchten aber ein Kind haben, könnte man theoretisch, das ist nicht erlaubt, ethisch momentan, aber man könnte theoretisch den Embryo so verändern, dass man sicher ist, dass der das Gen nicht hätte. Die Krankheit dann nicht würde entwickeln. Zum Beispiel zystische Fibrosen oder so etwas, wo eine genetische Erkrankung ist. Das sind ethische Fragen oder sehr häufig, weil man könnte natürlich dann das auch brauchen, nicht nur zum Krankheiten heilen, aber natürlich auch zum andere Sachen verändern oder am Menschen. Man könnte zum Beispiel vereinfacht sagen, eine Haarfarbe auswählen oder eine Augenfarbe oder gewisse Sachen verändern, wo man sehr, sehr stark dann ethisch Probleme bekommen. Und das ist ein ganzes Forschungsgebiet, oder? Ethik von so Genmanipulationen.
Mhm.
Aber rein theoretisch ist das möglich. Und präklinisch wird das auch in gewissen Ländern gemacht. Und,
ja, das ist ja auch noch ein kultureller Unterschied, ist riesig.
Jetzt ja, genau.
Oxford bis nach Peking.
Ja, genau, von Oxford nach Peking und auch schon von Oxford in die Schweiz, oder? Ja. In der Schweiz, glaube ich, so wie ich weiss, sind Diskussionen immer noch auch von genveränderten Tieren sogar, oder? Wo in anderen Ländern, wie zum Beispiel in England, ist das eigentlich nicht so eine Frage, oder? Ja, es gibt ganz viele kulturelle Unterschiede. Und natürlich ist unsere Ethik sehr abhängig von unserer Kultur auch und wie wir was empfinden. Aber von der Wissenschaft her wäre das schon möglich. Ja. In dem Sinn. Aber ob das gut ist für die Menschheit, ist eine ganz andere Frage. Und da bin ich froh, muss ich das nicht beantworten.
Ja, es gäbe da auch gewisse Sachen, die wir, wie zum Beispiel Demenz, in den unterschiedlichsten Stadien, wo man so eventuell Lösungsansätze könnte hervorbringen. Ja.
Ja, genau. Also ich glaube, genetische Manipulationen hat sehr viele Möglichkeiten, aber auch sehr viele Möglichkeiten, dass es in der falschen Hand nicht ethisch angewendet wird.
Ja.
Und das ist in der Wissenschaft schon immer, sind immer so die Gratwanderungen gewesen. Denk an Atombomben. Das sind geniale Erfindungen gewesen, oder? Die ganze Technologie in dem Sinn. Und trotzdem in der falschen Hand hat das extreme Konsequenzen. Mhm. Und das ist so darum ist es so wichtig, dass man eben auch ethische Grundsätze hat von der Forschung her. Und Ethiker hat, die das eben beantwortet. Was kann man und was sollte man eben nicht machen? Auch wenn es möglich wäre.
Ja, es ist sehr spannend, wie das alles verknüpft ist und wie die unterschiedlichsten Sachen spannend sind. Eben, du hast schon vorher gesagt, vom Astrophysiker bis hin zu einem Forscher im Bereich von Geschichte, wie Hexen im Mittelalter verfolgt wurden oder wie das dann ausgesehen hat. Eben wie das Ganze verknüpft ist, irgendwie Religion mit Ethik, mit Philosophie und der Forschung im Hirn. Ja, vielleicht so zum Abschluss noch gerade so zwei Sachen. Eigentlich hängt es ein bisschen zusammen, was mich persönlich spannend dünkt. Und es betrifft wahrscheinlich weniger deine Forschung, sondern es ist mehr einfach eine philosophische Frage, die mich deine Gedanken dazu interessieren. Und zwar in naher Zukunft oder auch wir das erleben beide jetzt mal so dahingestellt, wie würde es aussehen mit einem Chip im Gehirn, das Ganze verknüpfen mit unseren iPhones und wie die alle heissen, mit unseren diversen Devices oder auch zum Beispiel denke ich jetzt an eine Apple Watch, wo man annimmt zum Sport, das mit dem Hirn verknüpfen. Wie sieht es in diesem Bereich aus? Und die zweite Frage vielleicht, wenn ihr der zweite Bereich, es hängt ein bisschen damit zusammen oder relativ, vielleicht ist es hilfreich, wenn du schon weißt, was der zweite Bereich wäre. Und zwar irgendwie unser Hirn verknüpft mit, aktuell ist ja eben das Rebranding von Facebook zu Metaverse, wie das da aussieht, eben zum Beispiel unser Hirn, und ein allfälliges Metaverse, genau.
Also ich bin nicht so versiert mit Facebook etc. Aber ich würde sagen, mit so Chip und so weiter sind wir wahrscheinlich gar nicht so weit weg, als wir würden hoffen, wir wären weit weg. Wiederum werden das ethische Fragen sein schlussendlich.
Genau, wie
aber
schon
technologisch
vorher, ja.
Genau, technologisch glaube ich nicht, dass wir extrem weit weg sind. Was zuerst wird kommen, ist eine ganze Krankengeschichte, dass man Chip implantiert, bevor das noch alles wahrscheinlich viel mehr vernetzt wird. Aber das ist, glaube ich, gar nicht so weit weg. Aber das wären dann andere Entscheidungen sein, die nicht rein wissenschaftliche Entscheidungen sind im Sinn von, ist es möglich oder nicht, sondern eben, wenn wir das oder nicht. Mhm. Aber grundsätzlich glaube ich schon, dass der Weg wahrscheinlich so ein bisschen in die Richtung wird gehen. ist es schlecht oder nicht? Ich könnte mir vorstellen, dass ich manchmal noch könnte einen Benefit davon haben, wenn ich nicht alles müsste mir selber überlegen, sondern ich könnte sozusagen alles, würde alles automatisch delegiert werden von meinem Hirn, ohne mir. Und trotzdem glaube ich bin ein bisschen konservativ in dem Gebiet, also auch mit der ganzen Artificial Intelligence. Mhm. Ich bin skeptisch, dass das wirklich uns ersetzt. Ich glaube, das wird uns unterstützen und in vielem helfen. Aber ich persönlich glaube, unser Hirn ist doch immer noch zu komplex, für das können einfach nur auf einem Chip vereinfacht alles zu machen. Mhm. Von dem her bin ich, glaube ich, relativ konservativ. Ich habe nicht Angst vor der ganzen künstlichen Intelligenz etc. Ich glaube, die Menschen sind zu gut gebaut in dem Sinn. Oder das Hirn ist zu gut, dass ein Chip uns, das könnte alles übernehmen. Mhm. Also ich glaube, die Menschen wird es immer noch brauchen. Ja, im sehr Großen und Ganzen.
Ich glaube, es ist ein guter Abschluss. Danke für deine Ausführungen.
Gerne. Und herzlichen Dank für die Einladung.
Das war es mit der 36. Folge vom Podcast Tête-à-Tête unter Anina Schmidt. Geben wir doch gerne eine Rückmeldung, wie ihr den Podcast gefunden habt. Ich wünsche euch an dieser Stelle eine gute Zeit. Macht's gut, ciao zusammen und bis zum nächsten Mal, wie es wieder heisst, Podcast Tête-à-Tête.